Auf einer Welle, der Lokalfunk-Podcast des DJV NRW mit Sascha Fobbe und mit Infos rund um den NRW-Lokalfunk. Da rumpelt's gerade, wegen der Strukturreform. Der Podcast im Dezember, der ging ja auch schon um die Strukturreform. Kritikpunkte wurden angesprochen, aber auch Chancen. Aber offenbar führen die ja auch vom DJV NRW kritisierten Punkte zu Entwicklungen gerade, die im Vorfeld vielleicht nicht genug bedacht worden waren. Ins Detail gehe ich jetzt mit Volkmar K., Geschäftsführer des DJV NRW. Hallo Volkmar.
Hallo Sascha.
Und auch dabei Florian Fuchs, VG-Vorsitzender von Radio Essen. Hallo Herr Fuchs.
Hallo Frau Fobbe.
Einmal noch mal ganz kurz zu den Inhalten der Strukturanalyse oder der Strukturreform. Das Ziel ist es ja, den Lokalfunk zu erhalten und dafür die wirtschaftliche Situation zu verbessern. Da hat es einen langen Prozess gegeben mit vielen Beteiligten und im Dezember gab es schon einen Letter of Intent, auf dessen Basis dann weiterverhandelt werden soll. Vieles in dem Punkt dreht sich um die bessere Vermarktung im Digitalen, um Synergieeffekte und Kooperationsmodelle. Zu redaktionellen Inhalten steht da so gut wie nichts. Jetzt ging es darum, alle Beteiligten, also Betriebsgesellschaften und Veranstaltergemeinschaften, sollten diesen Letter of Intent unterschreiben. Nach meiner Information haben das 5 Veranstaltergemeinschaften nicht gemacht. Das sind die von Radio MK, Radio Bochum, Radio Essen, Radio Herne und Radio Köln. Herr Fuchs, Radio Essen, Sie haben auch nicht unterschrieben. Warum nicht?
Wir haben das nicht unterschrieben, weil wir mit dem Ergebnispapier in der Form nicht einverstanden sind. Also um eins vorab ganz klar zu sagen, wir wollen uns keiner Diskussion verschließen, denn ich glaube, eins ist klar, der Lokalfunk ist so, wie er konzipiert worden ist vor über 30 Jahren, nicht mehr zukunftsfähig. Das heißt, wir müssen Strukturreform angehen, das steht außer Frage. Nur die Maßnahmen, die jetzt hier im Raum stehen, die sind für uns einfach nicht zielführend und die können wir nicht mittragen. Deswegen haben wir das auch so nicht unterschrieben.
Was konkret finden Sie da an Punkten, die Sie nicht mittragen können?
Ja, es gibt eine ganze Menge von Punkten, aber um jetzt mal so die größten Punkte herauszustellen, ist zum einen die Content-Obergrenze, die da festgelegt werden soll mit 700.000 Euro. Das ist für uns zum einen eine Zahl, die nicht erklärt wird. Also da gibt es keine Kalkulationsgrundlage.
Das gilt jetzt für einen 8-Stünder, ne? Ist geplant, wenn jemand 8 Stunden Programm macht, maximal 700.000 Euro im Haushalt.
Genau, so ist es. Das soll erstmal verbindliche Vorgabe sein. Es soll auch die Möglichkeit der Ausnahme geben. Allerdings bedarf das dann immer der Zustimmung der jeweiligen Betriebsgesellschaft. Das heißt also, wenn die sich auf stur stellt, dann steht die Veranstaltergemeinschaft alleine da und kann nur 8 Stunden für 700.000 Euro machen. Und die Sender sind einfach zu unterschiedlich im Land, als dass man jetzt eine Zahl für alle hier verbindlich vorgeben kann. Und deswegen ist das für uns gar nicht möglich, dem zuzustimmen.
Das ist ein Punkt. Da hatte der DJV NRW ja auch schon gesagt, sehen wir kritisch, das so zu machen. Ehe wir vielleicht auch noch zu den anderen Punkten kommen, was der DJV ja auch festgestellt hat, dass die Veranstaltergemeinschaften oder die Mitglieder sich auch gar nicht wirklich mitgenommen gefühlt haben bei diesem ganzen Prozess. Volkmar, oder habe ich das jetzt falsch wiedergegeben?
Nee, also das ist das, was wir von vornherein schon auch kritisiert hatten. Wir hatten von vornherein gesagt, wenn sich ein solcher Strukturprozess mit dem Lokalfunk beschäftigt, muss er sich auch um die wirklichen Strukturen kümmern. Also auch um das Thema, wie ist eine Aufgabe im Lokalfunk zukünftig? Wie begegnet man den Herausforderungen des Digitalen? Also welche redaktionellen Ressourcen braucht man dafür? Das ist alles nicht drin. Und ich war eigentlich bis zum Jahresanfang davon ausgegangen, dass anscheinend nur wir diese Kritikpunkte haben als DJV. Und sich Veranstaltergemeinschaften und die BGs total einig sind und habe schon an mir gezweifelt und gedacht, okay, vielleicht sehen wir da Probleme, wo keine sind. Und ich habe in den letzten Wochen die Gelegenheit gehabt, mit vielen Vertreterinnen aus vielen verschiedenen Veranstaltergemeinschaften zu sprechen und stelle fest, dass nicht nur die Chefredakteurinnen kaum eingebunden waren, sondern dass auch in vielen Veranstaltergemeinschaften, obwohl sie das Ding schon unterschrieben haben, ihre Vorstände mindestens, kaum Kenntnis darüber da ist, was dieser Prozess wirklich bedeutet, beziehungsweise was in diesem Letter of Intent wirklich steht. Und das hat mich sehr erschrocken, weil eigentlich sind wir in dem Prozess schon so weit, dass normalerweise die Eckpunkte schon feststehen sollten. Und ja, anscheinend ist das an vielen vorbeigegangen.
Herr Fuchs, ist das Ihnen auch so gegangen, dass Sie gedacht haben, was haben die da eigentlich festgeschrieben und ich bin gar nicht gut informiert?
Genau so geht es uns auch, ja. Also es sind immer mal wieder Informationen natürlich zur Verfügung gestellt worden, aber das war immer noch sehr wenig konkret. Und auch in dem Letter of Intent, in dem ja schon sehr konkrete Punkte genannt sind, ist immer mitgeschwungen, das ist ja erstmal nur unverbindlich und soll ja erstmal nur die Grundlage für weitere Verhandlungen sein. Jetzt soll aber ja schon Ende Mai ein Überlagungsvertrag mit allen Veranstaltergemeinschaften abgeschlossen werden. Und das halte ich für absolut nicht realistisch.
Was bedeutet denn eigentlich jetzt dieser Überlagerungsvertrag genau?
Ja, im Zweifel kann das von der juristischen Seite sicherlich Herr Fuchs besser erklären. Ich versuche es mal laienhaft. Dieses System aus 44 Lokalfondsstationen, also jeweils einer VG und einer BG, hat Verträge untereinander, hat Verträge miteinander. Da spielt Radio NRW noch eine Rolle. Und wenn man jetzt aus diesem unverbindlichen Letter of Intent eine verbindliche Arbeitsgrundlage machen will für die nächsten beiden Jahre, muss man ja einen Rechtsrahmen schaffen. Und das schafft dieser Überlagerungsvertrag. Das heißt aber andersrum natürlich auch, dass sobald dieser Überlagerungsvertrag gilt, man sich auch committed haben muss auf die neuen Regeln. Und da bin ich bei Herrn Fuchs, der sagt, da ist der Mai, glaube ich, ziemlich enge gerade. Ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig dargestellt, Herr Fuchs.
Ja, genau. Also es ist ja in der Tat so, dass die Betriebsgesellschaften und die Veranstaltergemeinschaften, die haben jeweils Verträge miteinander, die haben jeweils Verträge mit Radio NRW. Und das erfolgt alles auf Grundlage des aktuell geltenden Landesmediengesetzes. Und da gibt es ja entsprechende Vorgaben, die die Spielregeln auch für diese vertraglichen Ausgestaltungen darlegen. Und man will mit diesem Überlagungsvertrag genau also diese bilateralen Verträge ja überlagern und neue Regelungen schaffen, wie zum Beispiel die Content-Obergrenze oder auch andere Punkte.
Ein Thema ist doch, glaube ich, auch, dass bis jetzt ja eine VG sagen konnte, wenn die sich mit der BG nicht auf den Haushalt einigen konnte, dann galt halt einfach der Etat vom vergangenen Jahr immer Monat für Monat, bis sie sich einig waren. Und dieses große Recht hatten VG dann ja auch zum Beispiel auch nicht mehr.
Genau, vor allen Dingen ist dann bei der Verhandlung die VG immer in der schlechten Lage, dass natürlich die Obergrenze da steht und dass die den Rahmen vorgibt. Das heißt, wenn man mehr Programm machen möchte, mehr Geld einsetzen möchte, kann die BG immer sagen, nein, das macht ihr nicht, wir beharren jetzt auf diese Obergrenze. Während es aktuell ja nur die Vorgaben des Landesmediengesetzes gibt, in dem drin steht, dass die Ausgaben nicht die Einnahmen übersteigen sollen. Aber einen anderen Rahmen gibt es für die Etatverhandlungen bis jetzt nicht.
Spannend finde ich auch, dass es diese 8-Stunden-Obergrenze geben soll. Es gibt ja viele Sender, die inzwischen deutlich mehr senden, 10 bis 12 Stunden, auch vor dem Hintergrund, dass sie dann sagen können, okay, dann können wir mehr Wetter und Verkehr zum Beispiel verkaufen zur vollen Stunde, haben also auch höhere Einnahmen. Das würde dann ja alles wegfallen. Irgendwie logisch erscheint mir das nicht, dieses 8-Stunden-Ziel.
Ja, das ist dann tatsächlich nach dem Ermessen der BG. Wenn die natürlich sich ausrechnen, dass es unterm Strich finanziell lohnenswerter ist, mehr als 8 Stunden zu machen, dann werden die dem sicherlich auch zustimmen. Aber wenn die eben sagen, nein, das kostet nur zusätzlich Geld, auch wenn der Sender möglicherweise trotzdem immer noch profitabel arbeitet, dann können sie dem eine Absage erteilen. Und als VG sind wir natürlich in erster Linie unseren Hörerinnen und Hörern verpflichtet und wollen ein hochqualitatives Programm bringen. Und das ist nicht in erster Linie auf die Wirtschaftlichkeit ausgerichtet. Die spielt natürlich mit rein, aber ist eben nicht unser primäres Ziel.
Das ist, glaube ich, ja, der Kernkonflikt in diesem System. Wir haben die eine Säule, nämlich die Veranstaltergemeinschaften, die qua Gesetz auch dem Gemeinwohl verpflichtet sind und halt ja lokale Informationen und auch die Lebenswirklichkeit abbilden wollen und sollen. Und wir haben daneben die Säule der Betriebsgesellschaften, die dafür sorgen müssen, dass das Ganze irgendwo finanziell funktioniert und deswegen natürlich dem Gewinn oder der Wirtschaftlichkeit verpflichtet sind. Das ist ein Konflikt, den hat man seit 30 Jahren im System. Zum Beispiel dieses Thema mit der Zwölftelregelung, dass also der Etat einfach weiterläuft, wenn es keinen neuen gibt. Da kann man ja durchaus drüber reden, dass man sagt, okay, wenn ihr euch nicht einig werdet, läuft der für eine Weile weiter, um dann in eine Schlichtung oder ein gemeinsames Gespräch zu gehen. Also in diesem ganzen Strukturprozess sind ganz viel schlaue Ideen auch drin, wo man Dinge verbessern will, die das System in den letzten Jahren gelähmt haben und wo man jetzt sieht, dass man, um in die Zukunft zu gehen, Dinge anders regeln muss. Das Problem ist halt nur, und das hat Herr Fuchs ja vorhin schon deutlich gemacht, dass viele Dinge mindestens mal im Interesse des Gemeinwohls nicht zu Ende gedacht sind und das ist die Kritik des DJV, viele Dinge im Rahmen der redaktionellen Grundversorgung überhaupt noch nicht ausformuliert sind. Und sobald halt natürlich dann die Betriebsgesellschaften ihrem berechtigten Interesse nach Wirtschaftlichkeit oder aber auch Rendite nachkommen, kann das hinten runterfallen. Und deswegen muss man das absichern.
wir haben ja auch schon von Anfang an gesagt, redaktionelle Inhalte sind wichtig, aber wenn ich da lese, lokal ist, was lokal interessiert auch die Hochzeit von irgendwelchen Königen oder Charles wird gekrönt, keine Ahnung. Die Angst ist ja auch, dass dann einfach weniger regionales oder lokales, was ja lokal sein soll, auch produziert wird. Das ist ja auch ein Kritikpunkt an diesem Papier.
Genau, das ist auch einer unserer wesentlichen Kritikpunkte, dass diese Definition ja eigentlich nichtssagend ist. Sie haben es gerade völlig zu Recht gesagt, jegliche Weltnachrichten sind natürlich auch interessant lokal und müssen auch das lokale Programm ergänzen, um die Hörerinnen und Hörer im Verbreitungsgebiet auch allumfassend informieren zu können. Wir wollen ja auch nicht, dass jemand jetzt für die Weltnachrichten oder die bundesweiten Nachrichten auf andere Sender umschalten muss. Aber das ist eben eine Ergänzung. Der Fokus liegt ganz klar auf den lokalen Inhalten und die müssen auch weiter im bisherigen Umfang produziert werden und gesendet werden. Und das ist nämlich genau das, was uns von allen anderen Wettbewerbern unterscheidet. Der lokale Bezug. Und der ist inhaltlich wichtig, der ist aber aus unserer Sicht auch sehr räumlich wichtig. Das heißt, man muss auch im Verbreitungsgebiet sichtbar sein als Sender und kann jetzt nicht sagen, wir zentrieren jetzt mehrere Sender in einem Funkhaus irgendwo weit weg und nennen einfach zwischendurch mal den Namen der Stadt oder der Gemeinde. Das bringt uns nicht weiter.
Ich bin jetzt mal ketzerisch an der Stelle. Also zum einen ist es eigentlich richtig, was ich gehört habe, dass da schon zumindest in der Westfunkwelt, also im Ruhrgebiet, sehr konkrete Überlegungen gibt, dass andere Lokalradios mit zu ihnen nach Essen ziehen. Und zum Zweiten gibt es nicht doch zumindest auch Teilbereiche, wo man sagen könnte, dass man die vielleicht im Sinne von Synergien, also technische Geschichten, zentralisiert und dadurch vielleicht Lokalität anders erhält?
Also es gibt sicherlich die Möglichkeit von technischen Lösungen, die Synergieeffekte heben. Das ist gar nicht die Frage. Es gibt ja auch in Ostwestfalen ein Funkhausmodell, was irgendwo auf der Grenze von zwei Kreisen liegt und da entsprechend beide Kreise bedient. Ich glaube, das ist aber da eine lokale Besonderheit. Das wird nicht überall so funktionieren und deswegen halte ich es für sehr gefährlich, wenn wir das jetzt als grundsätzliche Möglichkeit hier etablieren, weil dann immer wieder der Druck der Betriebsgesellschaften kommen wird und die Forderung, hey, geht doch zusammen in ein Funkhaus, da könnt ihr ja ordentlich Geld sparen, weil das Kalkül dahinter ist ja auch nicht nur die Technik, sondern auch über lange Sicht Personal einzusparen und das kann nicht in unserem Interesse sein.
Also jetzt hatte Volkmar ja gesagt, so ist denn was dran? Also bei uns ist gerüchteweise angekommen, dass irgendwie alle Westfunksender zu Radio Essen sollen. Können Sie dazu was sagen?
Also ich habe auch gerüchteweise gehört, dass es etwas in Richtung Essen geben soll, allerdings nicht zu Radio Essen. Also die Funke-Gruppe hat ja auch ihren Sitz in Essen und das ist das, was ich gehört habe, dass in dem Zusammenhang da irgendwelche Dinge geplant sein sollen. Aber Radio Essen ist ja auch räumlich gerade nicht bei der Funke-Gruppe angesiedelt, sondern wir haben eigene Räumlichkeiten im Stadtgebiet.
Okay, aber es ist ja schon so, dass man auch die Idee von so einem Funkhausmodell, ich habe ja auch für das letzte Journal, für die Ausgabe im Dezember, auch mit der BG und auch mit der LFM gesprochen. Und da hieß es ja, zur allergrößten Not und möglicherweise, das ist überhaupt gar nicht Standard geplant. Die Gefahr besteht ja, ne? Also wenn jetzt nicht irgendwo festgezurrt ist, wir müssen diese und jene inhaltlichen Standards haben, wir brauchen so und so viele Reporter vor Ort oder wir brauchen auf jeden Fall ein Mindestgeld für unser Programm, ist ja das alles in Gefahr. Also ich sehe schon, dass irgendwann mal dann doch eher Regionalradios bei uns im Lande sind als Lokalradios.
Genau, und ein Regionalradio wird ja nicht dadurch lokal, dass man jetzt die Ortsmarke zwischendurch einspielt, sondern da braucht es auch lokale Inhalte, die lokal produziert werden. Und natürlich wird hier auch es einen schleichenden Prozess geben. Es wird nicht sofort jeder Sender in einem großen Funkhaus zentralisiert werden. Das ist auch klar. Nur wenn die Möglichkeit besteht und gleichzeitig der Kostendruck immer steigt durch Vorgaben, es gibt ja auch Renditevorgaben, die jetzt hier verbindlich vereinbart werden sollen. Und wenn diese Ziele dann nicht erreicht werden, dann wird natürlich immer mehr nach diesen Modellen gerufen werden, worunter dann die Qualität und auch die Lokalität leiden wird. Davon bin ich überzeugt.
Übrigens alles andere als marktgerechte Renditeerwartungen. Das System, wenn ich richtig informiert bin, in seiner Gänze ist derzeit immer noch im gut positiven Bereich. Ich meine, redaktionell, publizistisch sind sie ja ohne Ende erfolgreich, alle Sender. Das hat die letzte EMA ja auch wieder gezeigt. Aber auch wirtschaftlich macht man noch Plus im System, irgendwas um die 7% insgesamt. Und diese Rendite, die vorgegeben wird, liegt bei 10%. Und wenn man das wirklich ernst nimmt, da teile ich Ihre Sorge, heißt das eigentlich, müssten flächendeckend irgendwelche Funkhausmodelle kommen und das kann es nicht sein.
Wobei ja auch in einer Stellungnahme, ich glaube, die ist von Radio MK, auch drin steht, wie das berechnet wird, die Ergebnisse. Das ist ja auch immer noch intransparent. Das ist ja so, wenn ich richtig informiert bin, eine Veranstaltergemeinschaft weiß nicht, wie viel Miete die Redaktion praktisch kostet. Und häufig ist es ja so, dass Sender in den Verlagshäusern sind. Da weiß man ja nicht, wie sind da die Verträge ausgestaltet oder wie viel Geld wird schon mal rausgezogen für die Servicegesellschaft, ehe da überhaupt am Ende ein Gewinn steht. Das ist ja alles intransparent. Das ist ja auch nicht besser geworden in den letzten 30 Jahren, oder?
Das ist auch eine unserer zentralen Forderungen, dass wir einfach mehr Transparenz da drin haben wollen und dass wir möglicherweise auch die Möglichkeit schaffen, dass über dritte Wirtschaftsprüfer beispielsweise das Ganze mal durchleuchtet wird und mal geschaut wird, ob das, was denn da an Dienstleistungen erbracht wird, auch zu marktgerechten Preisen abgerechnet wird. Denn auch das ist natürlich Sparpotenzial, was es im System gibt, was aber aus unserer Sicht in der Strukturanalyse viel zu wenig vorkommt. Da sind die Sparbemühungen immer auf Seiten der Veranstaltergemeinschaften.
Was ich mich halt gerade frage, ist, wie kommen wir jetzt alle gemeinsam aus der Nummer raus? Weil wir sind ja auch in dieses Gespräch gestartet mit dem Hinweis, wir brauchen eine Veränderung, um den Lokalfunk zukunftsfähig zu erhalten, wirtschaftlich zukunftsfähig zu erhalten, weil publizistisch ist er erfolgreich, hat aber auch da sicherlich Entwicklungspotenzial im digitalen Bereich. Und was passiert denn jetzt? Jetzt haben wir einen Prozess, der an vielen Stellen nicht ausreichend oder vielleicht sogar in die falsche Richtung läuft. Aber ihn jetzt zu stoppen und dann zu sagen, alles so weiter wie vorher, geht ja auch nicht. Also was tun wir jetzt?
Was ist denn Ihr Plan, Herr Fuchs?
Ja, unser Plan ist, dass wir erstmal in unserem Verband, also im VLR, nochmal die Punkte diskutieren. Und ich sehe, da ist jetzt auch Bewegung drin. Es ist ja in 2 Wochen auch die Mitgliederversammlung beim VLR, wo das Thema sehr prominent behandelt werden wird, dass wir als VG da jetzt erstmal eine einheitliche Linie finden können und eine Kompromisslinie, die unterm Strich alle mitgehen können. Weil das, was bis jetzt zwar mehrheitlich, aber durchaus nicht von allen VG ja unterschrieben worden ist, ist aus meiner Sicht viel zu sehr eben auf diese Wirtschaftlichkeit allein ausgerichtet und nicht auf die journalistische Qualität.
Aber es ist ja so, dass dieser Prozess bis zu diesem Letter of Intent ja schon ewig lange auch verhandelt worden ist. Höre ich da Kritik auch am VLR heraus, der sich da vielleicht hat über den Tisch ziehen lassen von den BG?
Also über den Tisch ziehen würde ich jetzt nicht sagen, das ist, glaube ich, etwas hart formuliert, aber ja, ich fühle mich vom VLR an der Stelle als Veranstaltergemeinschaft nicht besonders gut vertreten. Das kann ich sicherlich sagen. Aber deswegen haben wir auch gesagt, wir möchten diese Diskussion in unseren Verband nochmal hereintragen und schauen, dass wir von da nochmal etwas nachbessern können.
Wobei das ja schwierig ist, ich glaube, für die ganzen Veranstaltergemeinschaften, die ja schon mal unterschrieben haben, die auch einverstanden waren mit 10% Gewinnmarge, wenn die jetzt hinterherkommen und sagen zu ihrer Betriebsgesellschaft, jo, den Letter of Intent haben wir zwar unterschrieben, aber 10% geht gar nicht, wir wollen nur 6, könnte schon schwierig werden, oder?
Argumentativ sind die Kollegen sicherlich nicht in der besten Lage. Auf der anderen Seite, Letter of Intent ist eine unverbindliche Absichtserklärung, die eben genau nur das ist. Und bis nicht die letzte VG einen Überlagungsvertrag unterschrieben hat, gelten nun mal die alten Regeln weiter. Und von daher sind auch die Betriebsgesellschaften aus meiner Sicht unter Zugzwang, hier nochmal entgegenkommen zu zeigen, weil ansonsten wird sich erstmal nichts ändern. Und das ist auch nicht in deren Interesse.
Was kann denn der DJV NRW noch tun, Volkmar?
Ich glaube, wir begleiten den Prozess schon eine ganze Weile. Wir sind ja auch, das dürfen wir nicht vergessen, in den Veranstaltergemeinschaften zumindest um 50% vertreten. Der DJV NRW und die Kolleginnen aus Verdi teilen sich ja die Mandate in den Veranstaltergemeinschaften. Das heißt, wir sprechen da mit unseren VG-VertreterInnen, um sie auch nochmal zu sensibilisieren. Und ich glaube, wir können das tun, was wir bislang getan haben, nämlich zu versuchen, Mittler zu sein, anzuschieben, dass da etwas vorangeht und immer darauf zu pochen, dass die Interessen der Kolleginnen und Kollegen und damit auch eigentlich letztendlich die Interessen der Hörerinnen und Hörer nicht vernachlässigt werden.
Egal wie diese Strukturreform, ob die jetzt so weitergeht oder nochmal abgeändert wird, da wird ja am Ende auch irgendwie die Politik noch was machen müssen. Also vielleicht tatsächlich mal das Landesmediengesetz ändern. Jetzt hat die Landesregierung aber offenbar dieses Problem, dass jetzt gerade halt nicht alle zufrieden sind mit dem Strukturprozess, nicht erkannt hat. Es gab ja noch einen schriftlichen Bericht der Landesregierung zur Strukturreform. Der ist Anfang März an den Ausschuss für Kultur und Medien gegangen. Da steht drin, dass die Landesregierung die Anstrengungen der Akteure begrüßt, sich aber weitestgehend raushält. Da steht nur, ich zitiere, sollten sich im Rahmen der Umsetzung der Maßnahmen begleitende, insbesondere regulatorische Maßnahmen für die Zukunft des Lokalfunks als nötig oder sinnvoll herausstellen, ist die Landesregierung offen, diese zu prüfen. Das schließt auch eine Unterstützung der digitalen Transformation im Hörfunk ein. Das klingt jetzt nicht so, als hätten die ein Problem erkannt.
Ich glaube, das müssen die auch gar nicht. Also jetzt im ersten Schritt, die Landesregierung tut gerade etwas, was in erster Sicht logisch ist. Radio, Medien funktionieren staatsfern. Und in dem Kontext setzen sich gerade die beteiligten Player zusammen und machen ein Modell. Und die Landesregierung hat jetzt signalisiert, dass im Rahmen, wenn die sich einig sind und man dann feststellt, dass man irgendwann das Landesmediengesetz ändern muss, um deren gemeinsame Idee umzusetzen, sie bereit ist, das zu tun. Wo sie aus meiner Sicht deutlich zu kurz springt, und da muss sich Politik Gedanken dazu machen, ist, man hat nicht wirklich in den Blick genommen, was man als Gesellschaft vom Lokalfunk erwartet. Ich glaube, dass sich Politik Gedanken machen muss, was passiert, wenn dieser Prozess scheitert, oder aber welche Fakten schafft ein solcher Prozess in den nächsten 2 Jahren, die danach nicht mehr reversibel sind. Und irgendwann wird man da stehen und wird dann feststellen, okay, entweder hat es funktioniert oder aber es hat nicht funktioniert und wir haben jetzt ein Regionalradio oder keinen Lokalfunk mehr. Und dann ist die Politik gefragt zu sagen, so, was wollen wir denn eigentlich in NRW? Sagen wir, okay, da hat der Markt nicht funktioniert, jetzt haben wir halt keinen Lokalfunk mehr oder haben nur noch einen Regionalfunk. Oder sagt die Politik, das ist ja ein Instrument der Daseinsvorsorge, auch der Grundversorgung. Und das ist der Lokalfunk, insbesondere aus Sicht des DJV. Dann muss man sich überlegen, wie schafft man dann neue Strukturen oder aber wie kann man vielleicht im Vorfeld des Prozesses direkt sagen, liebe Leute, da sind rote Linien, da ist der Rahmen vorgegeben.
Ja, also ich teile die Einschätzung absolut, dass der Lokalfunk auch ein Stück Daseinsvorsorge ist und deswegen bin ich auch überzeugt, dass wir den Lokalfunk an der Stelle stärken müssen und dass dieses Verfahren nicht dazu führen darf, dass es keinen Lokalfunk mehr gibt oder Lokalfunk nicht mehr flächendeckend gibt. Das wäre das Schlimmste, glaube ich, was aus unserer aller Sicht passieren könnte. Da müssen wir aktiv dagegen wirken. Die Politik hat natürlich erkannt, dass das System, so wie es aktuell ist, sehr komplex ist. So komplex ist es ursprünglich aufgebaut worden durch die Politik, durch das Landesmediengesetz. Und sie hätte es natürlich auch in der Hand, das zu ändern. Das hat sie aber aus gutem Grund erstmal von sich weggeschoben und gesagt, wir haben so viele beteiligte Akteure, setzt ihr euch erstmal zusammen und versucht ihr erstmal die Struktur zu verändern. Warum sollen wir das von oben vorgeben, wenn ihr das auch untereinander erstmal beschließen könnt? Und in diesem Verfahren sind wir gerade und wenn das natürlich scheitern sollte, dann ist auch die Politik gefragt, die Strukturen entsprechend umzugestalten und möglicherweise auch zu stützen, um den Lokalfunk weiterhin sicherzustellen.
Haben Sie denn Hoffnung, dass sich jetzt an dieser Strukturreform, an dem Prozess noch was ändert, dadurch, dass Sie ja jetzt mit dem VLR und die ganzen Veranstaltergemeinschaften sich nochmal zusammensetzen?
Also ich habe schon die Hoffnung, dass wir die Entwicklung jetzt in eine positive Richtung werden treiben können, weil ich wahrnehme, dass viele Veranstaltergemeinschaften und auch viele Chefredakteure mittlerweile festgestellt haben, dass das, was in dem LOI drinsteht, nicht ideal ist für den Lokalfunk und dass auch vielleicht ein vorschnelles Unterschreiben nicht das Beste war, was man tun konnte und deswegen jetzt auch wieder in die Diskussion einsteigen. Und das ist ja genau das, was wir fordern.
Also Sie werden versuchen, für den Lokalfunk noch das Beste herauszuholen und wir werden hier im Lokalfunk-Podcast die Entwicklung natürlich weiterverfolgen und begleiten. Dankeschön, Florian Fuchs, VG-Vorsitzender von Radio Essen.
Ja, vielen Dank.
Und Dankeschön an Volkmar K., Geschäftsführer des DJV NRW.
Danke auch an den Fuchs und vor allem auch an dich, Sascha.
Gerne, mein Job, ne? Macht mir aber auch Spaß. Kommentare, Kritik oder Ideen zur Strukturreform, die können Sie mir auch gerne zukommen lassen, liebe Hörerinnen und Hörer, per Mail an sascha.fobbe@djv-nrw.de oder auch in der Facebook-Lokalfunkgruppe, wer da Mitglied ist. Und das war's für diese Ausgabe des Lokalfunk-Podcasts. Die nächste Folge gibt's im Juni. Im April ist die nächste Ausgabe von Ohne Block und Bleistift dran. Die Podcasts des DJV NRW jeden zweiten Dienstag im Monat. Ich bin Sascha Fobbe. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf einer Welle, der Lokalfunk-Podcast des DJV NRW.